Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode sprechen wir über den Umgang mit Komplexität in ungewissen Zeiten. Wie gelingt es Organisationen, sicher zu navigieren, um nicht nur unbeschadet, sondern gar gestärkt daraus hervorzugehen? Und wie stellen wir uns den Herausforderungen der VUCA-Welt am besten? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Lieber Simon, ich grüße dich.
Hallo Jörg, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
Den wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Simon, bei dir alles okay?
Ja, doch, ich kann eigentlich nicht klagen. Eigentlich ist alles okay.
Ich werde dich zu Beginn direkt mit einem Zitat konfrontieren. Das ist dir bekannt, aber ich finde es für unser Thema heute schon mal einen ganz guten Einstieg.
Okay.
Und zwar, wir machen es so, ich zitiere und du nennst mir die Person, die ich zitiert habe, ja?
Oh, hoffentlich wird das nicht so falsch zugeordnet, Zitaten, aber gut.
Nee, wird nicht. Das ist nur so ein kleines Spiel zu Beginn. Wir versuchen, die Probleme des 21. Jahrhunderts mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts zu lösen. Und ich fürchte, das ist zum Scheitern verurteilt. Von wem kommt's?
Ist das Sascha Lobo?
Ja, ist Sascha Lobo. Ganz korrekt. Du weißt, dass ich dieses Zitat auch schon mal das ein oder andere in Vorträgen und so weiter verwendet habe, weil es...
Ich hatte den Eindruck, ja, stimmt.
Ja, genau, weil ich finde es wirklich sehr, sehr aussagekräftig. Es passt zur heutigen Zeit. Und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, ich habe natürlich so meine Idee dazu, aber warum glaubst du, ist dieses Zitat eigentlich so gut? Oder findest du es überhaupt gut? Oder warum ist es so passend vielleicht sogar für die heutige Zeit und für unser heutiges Thema?
Ich find's tatsächlich gut. Ob das jetzt nur für die heutige Zeit passt, das ist eine andere Frage. Was ich aber schon finde, und das kann ich auf jeden Fall festlegen, ist, dass man sagen kann, es passt gut zu so Sattelpunkten, wo Dinge sich einfach ändern. Weil mit neuen Problemen, mit den alten Methoden ranzugehen, das kann funktionieren, wenn man Glück hat, das kann aber auch komplett falsch sein. Und genau das ist die Frage, was haben wir so für Probleme? Und viele neigen halt dazu, dann immer das Gleiche zu tun. Und sich eigentlich gar nicht einen Schritt zurückzugehen, sich gar nicht so trauen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir sehen uns erstmal an, was ist denn unser Problem? Und da ist schon so die Fragestellung, wie ist denn deine Erfahrung dazu? Triffst du viele, die das so machen? Oder ist das eher so im Prinzip, ich sag mal, gerade die Macher neigen eher dazu, das zu machen, was sie immer schon gemacht haben, weil es war ja erfolgreich, also wird es auch erfolgreich sein.
Das ist eben auch genau meine Erfahrung, so aus dem Beratungskontext, dass man das, was man macht, man strengt sich nur noch mehr an, man macht es noch mehr, man macht es vielleicht genauer oder man stellt sich mit dem Know-how, mit dem, was man bisher gemacht hat, vielleicht noch ein bisschen breiter auf. Man optimiert eigentlich diese gut geölten Zahnräder. Also das ist das, was ich feststelle. Also man versucht, die Situation eigentlich so weit zu vereinfachen, dass man es versteht und dass man es mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, lösen kann.
Ja.
Aber man stellt sich, und jetzt kommen wir vielleicht schon zu unserer ersten sehr, für unseren heutigen Podcast sehr relevanten Begrifflichkeit, aber man stellt sich nicht der Komplexität.
Das ist ein total spannendes Thema. Da wechseln wir heute mal die Rollen, glaube ich. Weil da fällt mir was zu ein, das kommt wirklich aus dem absolut praktischen Bereich, was ich bei mir beobachtet habe vor anderthalb Jahren. Vor ungefähr anderthalb Jahren hatten wir tatsächlich mal im Haus hier relativ starken Bedarf, die Küche zu wechseln, aus verschiedenen baulichen Gründen. Das war einfach so. Gut, da hatten wir die geniale Idee, wir könnten hier hinten an dem Schrank etwas rausflexen. So, also der Handwerker wird schon mal die Augen verdrehen und wird sagen, ja Moment, das Ding heißt nicht Flex, sondern Winkelschleifer. Das weiß ich jetzt mittlerweile. Und der nächste Punkt ist, hat überhaupt nichts gebracht. War wirklich die völlig falsche Idee. Wir haben uns, ich glaube, einen gesamten Vormittag an einem Samstag beschäftigt, in einem Bauhaus, welches Gerät wir kaufen, warum wir es kaufen, welches das Beste ist, wie man es benutzt, um nach Hause zu fahren und nach ungefähr 2 Minuten festzustellen, funktioniert überhaupt nicht.
Ja.
Also das ist eben so ein Thema. Das Werkzeug war völlig falsch, die Idee war völlig gaga, aber man hat sich so damit beschäftigt, wie man diese tolle Idee wohl umsetzen könnte, dass wir wirklich einen halben Tag verbraucht haben, um festzustellen,
Ja, die Fragestellung war nicht die richtige, ne?
Genau. Also, die Fragestellung war nicht, und die Menschen waren auch nicht die es hätten lösen können. Also beides traf.
Ja, das meinte ich damit, weil die Fragestellung, ihr habt die Antwort nach dem Wie gesucht, ne? Winkelschleifer. Ja. Also wie kriegen wir es gelöst? Ihr seid zum Baumarkt und habt die Antwort auf das Wie gesucht. Genau. Aber die Frage wäre gewesen, wer kann uns bei dieser Problematik unter die Arme greifen? Wer kann es lösen? Wer bringt die Erfahrung mit?
Und ob wir überhaupt das Richtige tun, das ist auch noch die Frage.
Und das erlebe ich auch relativ häufig. Also es gibt in Organisationen, es gibt bekannte Strukturen, bekannte Methoden. Und dann kommt so eine Überraschung, so eine Dynamik, eine dynamische Überraschung, irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und dann folgt man seiner Struktur wie einem Rezept irgendwie. Also es gäbe dafür ein Rezept, aber es gibt oftmals gar kein Rezept, weil die Situation ja völlig neu ist. Also schaut man in der Regel nicht nach, wer hat vielleicht eine gut ausgebildete Intuition, wer könnte dieser komplexen Situation vielleicht einer Idee schenken, mit einer Idee reagieren, sondern man schaut, wie kriegen wir es gelöst mit den Leuten, mit denen wir es vielleicht bisher immer gelöst haben.
Ja, ja. So. Noch schlimmer wird es dann, wenn beispielsweise tatsächlich das von einer Abteilung in die andere verschoben wird, weil die anderen bestimmt die Lösung haben. Das wäre dann nochmal der Gipfel.
Mir begegnet immer wieder mal das Wort Komplexitätsexplosion. Also es ist irgendwie, ist die Welt durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung, es ist alles schneller, es ist alles, ja, alles mit allem irgendwo vernetzt. Also ich glaube, es hat viel mit Vernetzung zu tun und deswegen steigt wahrscheinlich auch diese Komplexitätsdichte. Das führt dazu, dass wir einfach vielleicht uns davon verabschieden müssen, dass wir in vielen Dingen einfach nicht mehr die richtige Antwort haben, sondern es vielleicht erstmal auf die richtige Fragestellung ankommt.
Ja, das glaube ich auch, wobei das natürlich tatsächlich den, ich sag mal, dem mentalen Zustand der allermeisten Menschen widerspricht. Eigentlich, weil man, die meisten versuchen eigentlich eine Lösung zu finden, die erstmal kausal ist, wo man sagt, okay, ich habe ein Problem, ich kann das so und so lösen, brechen das dann runter und wollen auch eine Lösung, die relativ permanent ist, ohne dass sich die Frage dauernd wechselt.
Ja.
Das ist natürlich unter einer Situation, wo du eigentlich 200 Fragen beantworten müsstest, um eine Antwort zu bekommen, extrem schwierig.
Gibt's da, meinst du, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also Männer neigen ja dazu. Also so ein Beziehungsthema, ne? Also die Frauen wollen im Grunde genommen nur erzählen. Und was macht der Mann? Bietet Lösungen an. Ja, das musst du so machen und so weiter. Das ist alles gar kein Problem. Also glaubst du, es gibt einen Unterschied?
Ui. Ich sag mal so, ich bin für das Thema jetzt kein Experte, aber es gibt da durchaus den Unterschied im Herangehen der meisten. Man muss mal sagen, so ja, nein, ist immer schwierig in dem Fall. Aber es gibt da schon einen Punkt, weil in der Kommunikation ist es ja so, also was du beschreibst beispielsweise, über ein Problem zu sprechen, hilft einer bestimmten Mentalität und die kommt bei Frauen häufiger vor, sagen wir es mal so. So sagen, ich spreche darüber und das ist A, schon mal gut, dass ich darüber gesprochen habe und B, vielleicht kommt während des Sprechens auch irgendein Lösungsbestandteil zum Tragen.
Ja, richtig, genau.
Während es den anderen sehr zielgerichteten, ich sag erstmal, Typus gibt, der bei Männern häufiger vorkommt, die sagen, wo ist das Problem, wie ist die Lösung, wie komme ich dahin? Ob das jetzt bei der Komplexität die Sache vereinfacht, viel darüber zu sprechen, das ist jetzt mal so eine Sache, ja, das kann ich so nicht sagen. Weil zu Problemlösungen können natürlich auch sehr komplexe Gemengverlage letztendlich gehören. Wenn das immer nur kausal wäre, eins zu anders, dann wäre es ja nicht so unfassbar viele Informatiker geben, die Männer sind. Weil das sind solche Fragestellungen relativ normal, die komplex sind.
Auch wieder richtig, ja.
Also das würde ich jetzt aus der, wie soll ich sagen, dem Genderwissenschaften nicht herleiten, da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber auf jeden Fall ist das Mindset da ein Thema, ja.
Ja. Du hast es, glaube ich, gerade schon mal gesagt, Komplexität vereinfachen. Also kann man oder soll man überhaupt Komplexität vereinfachen? Oder muss ich Komplexität mit Komplexität begegnen?
Das habe ich relativ häufig, habe ich die Fragestellung, das kommt ziemlich häufig vor, bei Studenten, die ihre erste Bachelorarbeit schreiben. Also weil später wird das meistens besser, aber wenn man seine erste richtige, ernsthafte Arbeit schreibt, dann ist die Frage, wie soll ich das machen? Soll ich das erklären? Soll ich darauf eingehen? Wie genau wollen Sie das haben? Und da ist die allgemeine Antwort, die leider wenig befriedigend ist, wie das oft in der Wissenschaft so ist, aber die allgemeine Antwort ist darauf im Prinzip erst einmal, dass man sagen, du musst es so gut wie möglich und so genau wie nötig erklären. Ja, jetzt ist die Frage, was heißt das? Ne? Also, wenn man über alles nachdenkt, dann wirst du nie zum Punkt kommen, weil natürlich immer irgendwas Neues passiert. Also man versucht alles unter Kontrolle zu behalten, das funktioniert nicht. Wenn man einfach nur mal so entscheidet, aus dem Bauch heraus, kann es aber auch zum Problem führen. Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass es nie die 100% geben wird.
Vielleicht müssen wir mal kurz drüber sprechen und da würde ich dich bitten, vielleicht mal auch Komplexität überhaupt zu definieren. Was ist Komplexität?
Komplexität, würde ich mal einfach zusammenfassen, ist eine Thematik, wo man sagen kann, es gibt sehr viele verschiedene Einflüsse, die zu einem Gesamtproblem führen, was im Prinzip ein zusammengesetztes Gesamtproblem oder eine zusammengesetzte Gesamtsituation ist. Das heißt, ich kann nicht, wie ich normalerweise bei so einer Kugel, die auf eine andere Kugel stößt, ableiten, die hat sich bewegt, weil. Sondern es gibt sehr viele verschiedene Zusammenhänge, die teilweise auch gegeneinander puffern. Das bedeutet, wenn eine Sache passiert, resultiert nicht sofort eine andere, sondern die beeinflussen sich indirekt und ja, teilweise eben auch nicht ganz einfach berechenbar, also nicht so 1:1 oder 1:1, sondern es gibt Einflüsse, die zeitigen anderes. Es gab da mal so einen Film vor einigen Jahren, der hieß der Butterfly-Effekt, von wegen irgendwo ist ein Schmetterling und auf der anderen Seite der Welt entsteht ein Taifun. An die Kollegen aus der Psychologie, ja, es ist nicht wirklich ein Butterfly-Effekt, sondern eine komplexe Kausalität, ist klar. Also im Fachbereich wird das sehr hart diskutiert, das ist nämlich kein Schmetterlingseffekt, aber ist egal. Aber schon das ist ein interessanter Punkt, weil es passiert irgendetwas und etwas anderes, was du gar nicht im Blick haben konntest, kommt dabei raus.
Genau, aber wie reagiere ich oder wie manage ich dann Komplexität? Oder kann ich die überhaupt managen? Wie gehe ich damit um?
Leider, das ist mal für viele aus dem aktuellen Bereich schmerzhaft. Viele aus diesem BWL-Entscheidungsdenken oder aus dem Management kommen hier ursprünglich aus dem Militärischen. Weil im Militärischen hat man diese Fragestellung ja schon sehr lange. Wie kann ich damit leben, dass ich eventuell eine Entscheidung treffe, die erstmal Menschenleben kostet, aber im großen ganzen Bild dann zum Problemlösung führt? Dieses moralische Dilemma gibt's da schon, also von Definition immer schon. Zwangsläufig, geht ja gar nicht anders. Und da ist im Prinzip das Thema, dass man sagen kann, okay, ich habe eine Strategie, ich habe eine Leitlinie, ich habe einen Grundgedanken, den ich verfolgen will. Wie ich ihn am Ende des Tages erreiche, da muss ich flexibel sein. Also muss ich im Prinzip in der Sache klar, aber in der Methode und in der Anwendung, da muss ich im Prinzip möglichst flexibel sein.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Das widerspricht uns natürlich so ein bisschen. Wir hätten natürlich gerne, ich sag erstmal, also die meisten zumindest, ein Festangestelltenverhältnis, wo man weiß, ich habe 30 Tage Urlaub, wo ich ein festgeschriebene, ja, angeblich mag keiner 9-to-5, aber das natürlich nur nicht, wenn es um Überstunden geht. Also nicht etwa, also früher ging es in Ordnung, länger bleiben jetzt nicht so gut. Und in die Richtung muss man sagen, wir haben natürlich gerne Verlässlichkeit. Wir schließen ja auch, was weiß ich, Hausfinanzierungsverträge für 30 Jahre ab und tun so, als wüssten wir, was 2050 passiert. Also halte ich ja auch für extrem mutig, aber erstmal glauben wir, das ist so. Wenn wir uns immer darüber Gedanken machen würden, dass unsere Entscheidungen ja von so vielen Dingen abhängig sind, dann würden die allermeisten gar keine treffen, weil es eigentlich keinen Sinn macht.
Guter Punkt, aber Manager sind im Grunde genommen ja dazu verdonnert, Entscheidungen zu treffen.
Ja, das sollten sie sein.
Also wenn du, genau, du fängst irgendwo neu an, übernimmst den Posten der Geschäftsführung oder des Vorstands und nach 100 Tagen wird Bilanz gezogen, ne? Wie, gerade vielleicht das Vorstand einer AG, so eine 100 Tage Bilanz und dann, was hat er denn entschieden? Was hat er gemacht? Er hat gar nichts entschieden? Also vielleicht wäre es manchmal besser gewesen, gar nichts zu entscheiden, vielleicht nicht ganz so aktionistisch. Hat er gar nichts entschieden, wird es wahrscheinlich weniger gut bewertet. Hat er viel entschieden, wird es wahrscheinlich besser bewertet. Vielleicht unabhängig sogar von Ergebnis, aber die Entscheidungen als solche sind vielleicht schon mal beeindruckend.
Ja, da würde ich hier widersprechen. Insofern gar nichts zu entscheiden ist, glaube ich, nie gut. Man kann aber durchaus entscheiden, nicht zu tun.
Ja, pass auf. Die Frage ist ja, musst du entscheiden? Oder entscheidest du letztendlich nur, wer entscheiden darf? Also bietest du den Kontext deinen Mitarbeitern, dass sie die Entscheidung treffen, weil sie vielleicht, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, eine bessere ausgebildete Intuition haben, ja, vielleicht einen besseren Wissen, näher an dem Thema dran sind, näher an dem Kunden, an der Branche, an der Technologie. Deswegen, vielleicht ist manchmal es besser, die Entscheidung nicht dem Manager zu überlassen, sondern vielleicht demjenigen, der die Entscheidung tatsächlich auch treffen kann.
Das kommt, da stimme ich dir völlig zu, das kommt ganz massiv auf die Ebene an, auf der wir uns bewegen und auf die Thematik. Also wenn ich beispielsweise entscheiden lassen würde, wann welches Paket ausgetragen wird von dem Zusteller, dann halte ich das für einen interessanten Ansatz. Oder wenn ich die Bahn entscheiden lassen würde, wann sie denn losfährt. Also das wird da nicht funktionieren, weil da ganz klare Definitionen sind, wie Dinge aufeinander abzulaufen haben. Das geht anders nicht, weil sonst gerät das ganze Ding durcheinander. Aber dass beispielsweise Personen, und das ist ja auch so ein Anspruch an die neue Führungskraft in der VUCA-Welt, ja, dass Führungskraft nicht heißt, ich weiß, wie es läuft, sondern eben auch bedeuten kann, ich bilde den Rahmen und ich, wie soll ich sagen, bin im Prinzip Kommunikator zwischen meinen Experten. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Führt uns nebenbei gesagt zurück zum Militärischen, weil auch die sind am besten gewesen, immer dann, wenn sie zumindest zu ihren Truppen auch Kontakt hatten und nicht nur von der Akademie kamen.
Du hast gerade schon mal die VUCA-Welt angesprochen, hat ja auch ihren Ursprung im militärischen Bereich, oder?
Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von welcher Akademie das war, aber das kommt aus dem militärischen Bereich und ich meine, dass das ist auf jeden Fall eine große amerikanische Militärakademie gewesen. Welches war, will ich jetzt nicht lügen, West Point war es nicht, aber es kommt aus dem Bereich der US-Streitkräfte, ja.
Warum sprechen wir so häufig, also wir tun es ja selber auch, warum spricht man immer häufiger oder sehr häufig über diese VUCA-Welt?
Ich glaube, da gibt es zwei Antworten drauf. Einerseits ist die VUCA-Welt, wenn man sie, wie man sie benennt, wenn man sie definiert oder auch nicht definiert, aber wenn man das Wort einfach benutzt, ist das Schöne, man hat irgendein Wort für das, was man nicht so richtig greifen kann. Das hat also eine schöne Überschrift, können wir es drunter packen, das ist schon mal super. Das ist so für unser mentales Schubladendenken, was am Ende des Tages doch immer irgendwo herrscht, ziemlich gut. Ach, das ist so, weil es gibt die VUCA-Welt. Wenn es sie nicht gäbe, müssten wir sie erfinden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Entscheider, es gibt so zwei große verschiedene Intelligenzen, kann man sagen, so im persönlichen Leben. Die erste Intelligenz, die man hat, die geht so bis Mitte der 30er. Das ist nicht bei jedem gleich. Das kann auch mal Anfang 30 sein oder Ende 30, aber irgendwie so in dem Segment ist das. Das nennt man die fluide Intelligenz. Das heißt, ich nehme alles um mich auf, habe lustige neue Ideen, die müssen nicht stimmen, aber ich bringe die quasi mit sehr viel Intelligenz und mit sehr viel Know-how quasi zum Wachsen und bin da sehr, 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 sehr mobil, sagen wir es mal so. Da bin ich mit dieser VUCA-Welt, alles verändert sich stetig, eigentlich finde ich sogar gut. Weil Veränderung ist für mich in dem Moment etwas Gutes, weil ich ja meinen Platz suche, also auch rein intelligenztechnisch. Ja. Irgendwann, das kann, wie gesagt, Anfang 30 sein, Mitte 30, Anfang 40, aber spätestens Anfang 40 ist es soweit, da beginnt die sogenannte fluide Intelligenz in die kristalline Intelligenz überzukippen. Das ist zum Beispiel der Punkt, wo bei Autoren irgendwann die Bücher immer so ein bisschen nach Stephen King aussehen. Wo du schon lesen würdest und sagen würdest, ah, ist ein Stephen King. Oder bei Musik, wo du schon hörst und sagst, ah, Moment, das ist doch Scooter zum Beispiel. Du wirst immer Scooter erkennen. Egal. Du musst nur die ersten drei Töne hören, da weißt du schon, ah ja, alles klar. Schöne Grüße an HP Baxter, ja. Das merkt man, weil er immer das Gleiche erzählen würde, sondern weil letztendlich aus dem Erfahrungsschatz, den wir irgendwann gebaut haben, neue Antworten entstehen. Das ist einfach so ein hirnphysiologisches Thema. Und damit leben wir natürlich extrem gut, wenn wir sagen, ah, es gibt die VUCA-Welt, zwischen der müssen wir uns bewegen. Und für die meisten Entscheider, und man wird es normalerweise eben erst ab einem gewissen Alter, also die wenigsten sind Anfang 20 die absoluten Entscheider. Und ich wage mich jetzt weit, weit raus und sage, in vielen Fällen ist das auch gar nicht so schlecht so, weil mit der fluiden Intelligenz geht sehr viel Risikobereitschaft einher, die ist auch immer, nicht immer gut, sagen wir es mal so. Und an der Stelle muss man eben sagen, ja okay, wir können es einsortieren, wir hören davon, wir wissen, dass es so ist und wir müssen für die nächsten 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall damit leben, dass wir derzeit, ich sage jetzt mal, keine multipolare Welt haben, wie wir sie bis in die 90er hatten. In den 90ern gab es 2 große Blöcke und dazwischen war die Welt, Punkt. Also die wirklichen Entscheidungen wurden getroffen in Washington oder Moskau. So, das war's. Das ist ja jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Und auf absehbare Zeit bleibt es auch schwierig.
VUCA ist ja im Grunde genommen nur eine Beschreibung, oder? Es ist ja noch kein Lösungsansatz oder noch keine Methode oder sonst. Es beschreibt ja einfach nur die Umstände, in denen wir agieren.
Es gab ja im Management mal irgendwann in den 90ern so diesen Einzug der, ich nenne es jetzt mal, oder so wurde es damals genannt, der weichen Themen. Dass man sagt, wir müssen uns mehr um Organisationen kümmern, wir müssen uns mehr um solche Dinge beschäftigen, mit denen wir uns eigentlich nicht beschäftigt haben. Also nicht nur den Effekten aus dem Business, sondern eben auch der Fragestellung, wie gehen wir vor. Das hatte ganz große Mode damals. Und dann kam natürlich irgendwann so ein bisschen das Problem auf, dass wir gesagt haben, ja, okay, alles ist irgendwie flexibel. Alles ist irgendwie eine Frage des Gefühls. Mhm. Jetzt die Frage, ist wirklich alles eine Frage des Gefühls? Oder muss ein Unternehmen am Ende des Tages eben doch noch Profit machen? Früher war das immer tatsächlich ganz klar gesetzt, ein Unternehmen muss Gewinn machen und das war's. Und später ist das rübergekippt in, wir sind quasi zuständig für viele gesellschaftliche Veränderungen. Und da ist die Frage, wo liegt denn am Ende des Tages der Mittelweg? In der VUCA-Welt gehen wir ja quasi auf alles ein. Und der erste Punkt, um dieses Akronym zu bilden, ist schon erstmal wirklich eine Definition.
Also welcher Begriff mich mit am meisten beschäftigt, also natürlich Komplexität, vielleicht der stärkste Begriff, und dann Ambiguität, also diese Mehrdeutigkeit. Der Mehrdeutigkeit, da begegnet man relativ häufig, weil du hast nie nur diese eine Antwort. Also es, du findest eine Antwort, die dich irgendwie befriedigt und dann merkst du, von mir aus recherchierst du weiter und dann hast du genau eine entgegengesetzte Meinung, die aber auch irgendwie wiederum belegt werden kann.
Ja, ja.
So, gibt's einen Fachkräftemangel, der eine sagt ja, der andere sagt nein, gut, mittlerweile wissen wir, es gibt ihn. Aber eine Zeit lang war es eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde und das wurde dann auch irgendwie belegt, warum. Und die anderen haben gesagt, das ist so. Oder wichtigstes Thema in Unternehmen, Digitalisierung. Andere sagen wieder, wichtigstes Thema in Organisationen ist dann von mir aus New Work etc. Also du findest so viele Antworten auf die gleiche Frage. Und ich weiß, und das finde ich schwierig, damit umzugehen.
Ja, das hat, glaube ich, ein ganz bisschen, was heißt ein bisschen, das hat eine ganze Menge damit zu tun sogar, dass letztendlich in den letzten Jahren dieses Soziale so wahnsinnig in das Technische rübergeschwappt ist. Was ja eigentlich gut ist, weil letztendlich soll die Arbeit natürlich auch bestehen wegen des Menschen, nicht andersrum. Das, wenn wir diese Haltung haben, also wenn das unser Ansatz ist, ne, das ist ja auch diskutabel, muss man sagen, aber sobald man diesen Ansatz hat, muss man damit leben, dass der Mensch und der Sozialgefüge halt kein mechanisch funktionierendes Uhrwerk ist. Da gab es einen ganz interessanten Satz, ich weiß gar nicht mehr, in der allerersten Woche, als ich damals die Freie Universität besucht habe, also wirklich reingekommen bin, da war der Punkt, wenn ihr euch mit Geisteswissenschaften beschäftigt, also der damalige Professor, mittlerweile ist er tot, sagte, wenn ihr euch damit beschäftigt, eure Welt wird nie wieder so aussehen wie davor. Wenn ihr euch diese Fragen erstmal gestellt habt, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das klingt sehr dramatisch, ja, klingt so sehr so, ja klar, Einführungsveranstaltung, alles war super, aber er hat recht. Wenn du dir erstmal diese Fragen gestellt hast, ja, dann hast du irgendwann ein Problem. Du kannst dir jedem Effekt widersprechen. Du kannst auch du könntest auch bei den Fridays for Future Demonstrationen sagen, dass das völlig unsinnig ist, weil, und du hättest mit einigen Argumenten durchaus recht. Das kannst du auch bei bei der letzten Generation ohne Probleme anfügen, warum das quasi keine gute Idee ist. Oder anfügen, warum genau das eine gute Idee ist. Also beides, du wirst da nicht zum Schluss kommen, der stimmt am Ende des Tages, weil es im sozialen Leben einfach immer nur angemessen und unangemessen gibt oder in dem Moment richtig oder falsch, aber niemals wahr oder unwahr. Also nie eins und null. Das wird nicht zutreffen.
Inwieweit glaubst du, dass Diversität wichtig ist, eine Antwort auf Komplexität zu finden?
Ich glaube schon, dass es eine große Rolle spielt, weil ich natürlich mit diversen Blicken auf einen und den gleichen Sachverhalt verschiedene Aspekte mit einbeziehen kann, auf die ich alleine gar nicht kommen würde. Diversität ist meines Erachtens aber jetzt nicht unbedingt der unglaubliche Selbstwert, für den er immer gehalten wird. Ich muss mich unter dem Dach natürlich schon quasi zu einem Thema committen. Ich muss schon sagen, dass wir eine bestimmte Richtung haben und dass jeder, der sich hier zusammenfügt, Bestandteil dessen sein kann und dass diese Richtung auch von all denjenigen, mit denen ich gemeinsam daran arbeite, erstmal getragen wird. Also Diversität ist nicht einfach nur Selbstzweck. Wir haben meinetwegen besonders divers 8 Leute zusammengesetzt, die sind alle komplett unterschiedlich und deswegen passiert was Tolles. Das ist ja nicht der Fall. Sondern es passiert etwas Tolles, weil für ein bestimmtes Thema oder auch ein weiteres Thema verschiedene Aspekte mit einfließen können, die diese 8 Leute mitbringen. Und deswegen ist es wichtig, trotzdem müssen die natürlich irgendwie kommunizieren können. Das heißt, eine gewisse formelle Ebene müssen wir schon haben. Also es gibt ja derzeit zum Beispiel auch so die Überlegung, dass man jetzt sagen könnte, naja, also wir müssen beispielsweise auch Kinder in die Entscheidung mit reinnehmen, weil die geht das an, so mit 14, ist ja egal, das nehmen wir auch mit rein. Dann haben wir komplett verschiedene Bildungsniveaus, dann haben wir im Prinzip alle, die zu irgendwas was sagen können. Ja, da hege ich so meine Zweifel. Also nicht, weil ich irgendjemanden davon ausschließen will, sondern man muss sich schon zu einem Thema committen und eine bestimmte gemeinsame Fahrtrichtung und Form finden, mit der wir dann arbeiten können. Wenn wir das nicht haben, dann sind die Reibungsprozesse zwischen uns größer, als das, was bei rauskommt. Erst meine Fragestellung, Jörg, du hast ja im Prinzip auch schon so in den letzten Jahren und mittlerweile kann man ja fast sagen Jahrzehnten, schon einige Krisen und einige Auf und Abs mitbekommen. Wie ist denn deine Erfahrung, wie war die beste Methode, damit umzugehen, so aus deiner Perspektive heraus?
ich funktioniere am besten im Team. Also ich treffe selten Entscheidungen für mich alleine, sondern ich wege ab gemeinsam, zum Beispiel mit dir, Simon, oder mit ein, zwei weiteren Kollegen und versuche dann gemeinsam eine Antwort darauf zu finden. Das ist in der Regel meine Wahl zur Lösung. Aber tatsächlich nicht abwartend, sondern bestenfalls schon mit einer Vorahnung, wenn man das Gefühl hat, da könnte was passieren, dann rechtzeitig zu reagieren oder zu agieren schon. Aber gar nicht aktionistisch. Also das ist etwas, was ich, glaube ich, nicht mitbringe. Das ist ein gewisser, also eben nicht den Aktionismus, einfach schnell Dinge rauszuhauen und so weiter. Mich auszuprobieren, probieren schon. Da kennst du mich ja auch schon ein bisschen. Ich probiere tatsächlich gerne mal Dinge aus und wenn sie nicht funktionieren, dann stelle ich sie auch wieder ein. Aber ich habe in der Regel keine, ich sag mal, vorgefertigten Antworten, die dann irgendwie auf alles funktionieren müssen.
Ich habe mir mal angeguckt, wie andere so reagiert haben bei ganz großen Kriegen, also auch in der Geschichte und so, was da irgendwie erfolgreich sah und was erfolgreich war, Entschuldigung. Was mir aufgefallen ist, ist, dass immer diejenigen, okay, natürlich kennen wir heute weniger die gescheitert sind, sondern mehr die Erfolg hatten, das ist schon klar, die anderen, von denen wissen wir nichts. Aber insgesamt muss man sagen. Ja,
außer vielleicht von Nokia oder so.
Ja, genau, so ein paar Dinger kennt man, aber ich sag mal, bei den Gescheiterten ist wahrscheinlich die Zahl Legion, ja, man weiß es einfach nicht. Aber man muss ganz klar sagen, ich glaube, es sind immer diejenigen gewesen, die doch schon irgendwo auch gestalten wollten. Denn einen Vorteil hat diese VUCA-Welt.
Absolut.
Ja. Sie ist eben auch fluide, ne? Sie ist änderbar. Man kann was tun. Wenn alles komplett eingefahren ist, dann hat man ja kaum Platz, sich zu bewegen. Deswegen sind ja Krisen auch immer so ein Punkt, wo man was gewinnen kann.
Also mir wurde mal gesagt, ich soll, weil ich so ein bisschen damit hadere. Also eigentlich suche ich immer so ein bisschen nach dem sicheren Hafen. Vielleicht nach der Ruhe, aber wenn ich nach links schaue und nach rechts schaue und dann, keine Ahnung, da sind welche schon seit 20 Jahren im gleichen Job und so weiter. Und das ist bei mir, gut, ich mache das, was ich jetzt mache, auch schon relativ lange. Aber tatsächlich habe ich sehr, sehr, sehr viel Veränderung. Und mir wurde mal gesagt, ich soll die Veränderung kultivieren. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Das ist gar nicht so ganz einfach, wenn man es vielleicht gar nicht möchte. Aber wenn man weiß, dass das die eigentliche Kraft ist, dass man eben anpassungsfähig ist, weil man schnell reagieren kann, weil man vielleicht schon einiges eben mitgemacht hat und sich so vielleicht auch nicht so schnell erschüttern lässt von widrigen Umständen, dann hat es schon auch eine gewisse Kraft.
Es klingt eigentlich ganz spannend, weil das erzeugt ja auch so ein bisschen den Gedankengang, dass man sagt, das hält jung, ne?
Und es schockiert einen so schnell nichts mehr, ne? Weil was soll ich denn aus der Bahn werfen, wenn du dich selber sowieso ständig oder die Bahn verlässt? Ich werfe mich ja nicht selber aus der Bahn, aber du schaust ein bisschen links und schaust ein bisschen rechts und wirst dann nicht so schnell oder kannst dann nicht so schnell rausgeworfen werden.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass wir da vielleicht schon einen Punkt gefunden haben, also das Kultivieren von Veränderungen eben auch für Organisationen.
Ich glaube, das klingt ganz gut. Also das ist ein Thema, wo ich auch sagen muss, ja. Wobei das schöne Wort, was mir da so gefällt, ist das Kultivieren der Veränderung. Das Kultivieren heißt ja auch, du erhebst es irgendwo zu einer Methode und zu etwas, was du dann auch zu meistern lernst. Und nicht einfach nur Veränderung ist das Leben. Das ist wieder so ein Klappentext. Und das ist bei kultivierender Veränderung, das klingt schon irgendwie nach einem Plan, ja.
Simon, spannendes Thema. Also wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir haben halt viele Bereiche gestriffen. Und ich bin mir sicher, dass wir darüber auch immer wieder mal sprechen werden. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Simon. Ganz lieben Dank für das Gespräch und dann noch einen wunderschönen Abend.
Ich danke dir auch und wünsche dir einen weiterhin wunderschönen Abend. Bis dann.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.